herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Heute wollen wir uns ein bisschen näher anschauen, wie die einzelnen Parteien die Menschen in Deutschland finanziell entlasten wollen und was das Ganze kostet. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Preise in Deutschland nun mal ziemlich gestiegen. Davon sind vor allem Menschen mit geringem Einkommen deutlich belastet. Und viele fragen sich anlässlich der Bundestagswahl am 23. Februar, wie es für sie finanziell weitergeht. Hierzu liegen einige Maßnahmen auf dem Tisch. Steuersenkungen, Solidaritätszuschlag abschaffen, den Mindestlohn erhöhen und ein Klimageld auszahlen. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, das ZDW, hat in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung mal berechnet, wie die einzelnen Wahlkampfpläne der Parteien die Bürgerinnen und Bürger finanziell entlasten bzw. auch belasten würden. Das Ganze haben sie am 17. Januar veröffentlicht. Wir schauen da jetzt mal ein bisschen näher rein. Es geht heute auch mal ein bisschen mehr um Zahlen. Und ich werde am Ende aber nochmal zusammenfassen, was das Ganze jetzt für Menschen mit geringem Einkommen, Menschen aus der Mittelschicht und Menschen mit höherem Einkommen genau bedeutet. Und dann können wir uns auch ein bisschen Pro- und Kontra-Argumente für die Pläne der einzelnen Parteien im Detail anschauen. Let's go! Also, wenn wir uns die Einkommensgruppen so anschauen, die entlastet werden, dann bilden sich hier vor allem zwei Lager. SPD, Grüne, Linke und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht wollen vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen entlassen und eben auch die Mittelschicht. Die sollen finanziell besser aufgestellt sein und Menschen mit höherem Einkommen tendenziell eher mehr besteuert werden, vor allem im Rahmen einer Vermögenssteuer. Anders sieht das Ganze bei CDU, FDP und AfD aus. Je mehr ein Haushalt hier verdient, desto stärker wird er hier entlastet, aber auch die Mittelschicht wird entlastet. Schauen wir uns nun die Pläne der einzelnen Parteien etwas genauer an, angefangen mit der SPD. Bei der SPD kommt ein finanzielles Plus für den großen Teil der Bevölkerung heraus. Die größten Entlastungen treffen hier die Mittelschicht. Aber auch Geringverdiener und Spitzenverdiener werden erstmal entlastet. Nur Menschen mit deutlich höherem Einkommen, also einem Brutto-Jahreseinkommen von über 250.000 Euro, werden hier höher besteuert und haben tendenziell etwas weniger zur Verfügung, im Schnitt etwa 9.000 Euro. Wer zwischen 1 und 20.000 Euro verdient, der hat 200 bis 400 Euro mehr im Jahr und die Mittelschicht hat eher so 1.000 bis 1.500 Euro mehr. Niedrige Verdiener nützt hier vor allem der höhere Mindestlohn, der ja auch von Grünen, Linken und auch vom BSW gefordert wird, nämlich ein Mindestlohn in Höhe von 15 Euro, 12,80 Euro ist aktuell. Und wer mehr Einkommen hat, profitiert eben davon, dass die SPD auch die Grundfreibeträge erhöhen möchte. Davon profitieren jetzt die Geringverdiener weniger, weil die sowieso wenig Steuern zahlen, aber auch die Spitzenverdiener profitieren sehr von der Erhöhung der Grundfreibeträge. So, schauen wir uns mal weiter an, wie es bei den Grünen aussieht. Da sieht es nämlich ähnlich aus. Sie wollen eben dieses Klimageld einführen, das hat man ja schon mehrmals gehört. Das wollen im Übrigen auch SPD, Linke und auch die FDP. Die nennen das Ganze nur eine Klimadividende. Was ich ganz interessant finde, weil ja jetzt, also SPD, FDP und auch die Grünen wollen das. Das hatten die auch so im Koalitionsvertrag schon zu Ampelzeiten und konnten sich aber irgendwie nicht darauf einigen, beziehungsweise haben sich darauf geeinigt, aber haben sich nicht darauf einigen können, das auch umzusetzen. Woran das liegt, kann man sich natürlich im Detail nochmal anschauen. Aber erstmal dazu, alle diese vier Parteien möchten das grundsätzlich. Warum möchten die das? Weil sie natürlich auch die Effekte der CO2-Besteuerung eben auf Benzin- und Heizkosten ein bisschen ausgleichen wollen für die Menschen, die eben am unteren Einkommensspektrum stehen und da natürlich viel mehr durch belastet sind und eventuell auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben zu sagen, ich investiere jetzt in eine Wärmepumpe, ich investiere jetzt in ein E-Auto, obwohl es da natürlich auch gewisse Förderungen gibt und diese beiden Produkte langfristig auch in der Tendenz günstiger sind und günstiger werden. Bei den Grünen ist auch eine Vermögensteuer für Milliardäre vorgesehen, um so quasi etwas Gegenfinanzierung zu leisten für die Entlastungen, die an anderer Stelle natürlich den Haushalt das Haushaltsaufkommen verringern. So, wie sieht es aus? Also für die Geringverdiener sind so 200 bis 400 Euro drin, Mittelschicht auch etwa mit 1.000 Euro entlastet, Spitzenverdiener von über 250.000 Euro haben hier auch mit einem Minus von etwa 9.000 bis 10.000 Euro im Schnitt zu rechnen. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht blickt beim Thema Steuern und Mindestlohn eher links und möchte mehr für die unteren Einkommen und für die Mittelschicht tun und Reiche tendenziell vermehrt besteuern. Die Süddeutsche Zeitung schreibt hierzu, das BSW ist politisch vielleicht am schwersten, das übliche Links-Rechts-Schema einzuordnen. Hier linke Sozialpolitik, dort rechtspopulistische Migrationskritik und Putin-Freundlichkeit. Wenn man sich die Zahlen so anschaut, dann sieht man, dass gerade die Menschen in der Mitte vermehrt entlastet werden, auch hier so 1.000 bis 1.400 Euro im Jahr. Geringverdiener etwas weniger als jetzt bei Grünen und SPD, eher so 100 bis 200 Euro. Spitzenverdiener aber auch etwas mehr belastet, Menschen über 250.000 Euro jährliches Einkommen, haben da etwa 5.000 bis 6.000 Euro im Schnitt weniger zur Verfügung. Schauen wir weiter auf die Pläne der Linkspartei. Die möchten besonders stark den Wohlstand von oben nach unten umverteilen durch eine deutlich höhere Einkommensteuer für Topverdiener sowie eine Einführung oder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Millionäre und Milliardäre betrifft. Das Ganze mit hohen Freibeträgen, damit eben nur wirklich Vermögende betroffen sind. Sie wollen anfangen bei etwa 1 Million Euro, weil es hier auch nochmal Sonderregeln gibt, wenn Schulden vorhanden sind und Co. Also oftmals auch erst deutlich über 1 Million Euro soll eine Vermögensteuer von etwa 1% greifen. Ab 50 Millionen dann schon 5% Vermögensteuer und Vermögen oberhalb von 1 Milliarde Euro, das sind in Deutschland 130 Menschen, sollen mit 12% besteuert werden. Entsprechend deutlich unterscheiden sich auch die Zahlen von den anderen Parteien. Also Menschen mit Einkommen zwischen 1.000 und 20.000 Euro haben deutlich, deutlich mehr Geld hier. 4.000 bis 2.000 Euro mehr Geld, die Mittelschicht auch deutlich entlastet. Knapp 2.000 bis 3.500 Euro hier an Entlastung. Spitzenverdiener können schon ab 150.000 Euro hier etwas weniger haben, also etwa 3.500 Euro weniger. Und vor allem ab 250.000 Euro jährlich zur verfügbares Einkommen haben die Menschen hier bei der Linkspartei weniger, etwa 70.000 Euro im Schnitt. Schauen wir weiter auf die CDU. Die Süddeutsche Zeitung schreibt hierzu, man kann der CDU, CSU nicht vorwerfen, sie lasse die Mitte der Gesellschaft links liegen. Denn, wenn wir uns die Zahlen so angucken, dann kriegen zwar Geringverdiener jetzt bei der CDU nicht wirklich mehr, also etwa 10 Euro, 60 Euro, 170 Euro, 400 Euro. Das ist jetzt keine großen Summen, gerade im Vergleich, was die anderen Parteien so vorschlagen. Aber in der Mittelschicht und in der oberen Mittelschicht sieht es dann schon etwas anders aus. 900 Euro, 1.500, 2.500 Euro. Und gerade Spitzenverdiener mit einem jährlichen Einkommen von über 250.000 Euro, die kriegen hier deutlich mehr, etwa 13.000 Euro im Schnitt mehr pro Jahr zur Verfügung. Woran liegt das Ganze? Es liegt daran, dass die Union eben zum einen den Soli abschaffen will, der ja nur noch die Gutverdiener quasi belastet. Und sie wollen den Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen greifen lassen, nämlich bei einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro. Schauen wir weiter auf die Freien Demokraten. Hier fällt auf, dass die Entlastungen für Geringverdiener und für Besserverdiener noch deutlich weiter auseinandergehen und sie Gutverdiener steuerlich noch durchaus radikaler entlasten wollen, als etwa die Union möchte. Zwischen 1 Euro und 20.000 Euro haben die Menschen tendenziell sogar weniger Geld zur Verfügung, 300 bis 30 Euro weniger. Dann in der Mittelschicht wird es ein bisschen mehr, ne, ab 40.000 Euro jährliches Einkommen schon 1.300 Euro, dann 2.700, 4.000 Euro, gerade also Mittelschicht, obere Mittelschicht eben auch ordentlich entlastet, weil die FDP eben grundsätzlich sehr hohe Steuersenkungen plant in ihrem Programm. Und auch hier werden Spitzenverdiener ab einem Einkommen von über 250.000 Euro pro Jahr deutlich mehr entlastet und auch am allermeisten entlastet von allen Parteien, nämlich mit im Schnitt 21.000 Euro. Zuletzt blicken wir noch auf die AfD. Auch die AfD möchte Topverdiener überproportional entlasten, ähnlich wie Union und FDP, was den einen oder anderen vielleicht ein bisschen verwundert, weil die AfD ja vor allem eben auch von Menschen gewählt wird, die sich auch wirtschaftlich abgehängt fühlen, die frustriert sind und sich von den anderen Parteien eben auch wirtschaftlich nicht abgeholt fühlen und enttäuscht sind. Das schreibt zumindest die SZ. Die AfD will wie Union und FDP auch den Soli abschaffen und plant auch eine neue Form des Familiensplittings, von dem vor allem Familien mit hohem Einkommen am meisten profitieren. Auch bei der AfD zeigt sich, je mehr jemand verdient, desto mehr profitiert er. Menschen mit einem geringen Einkommen haben hier Tendenz sehr wenig mehr, also 2 bis 28 Euro mehr im Jahr. Jetzt hat das ZDW außerdem noch ausgerechnet, wie sich die Pläne eben auf die Gesellschaft auswirken würde. Dafür haben sie das Gini-Maß bestimmt, das die Ungleichheit misst. Hierbei ist, dass 0 ist eine extrem einkommensgleiche Gesellschaft und vermögensgleiche Gesellschaft und 1 eben eine extrem ungleiche Gesellschaft. So, wenn wir uns jetzt die Pläne angucken von SPD, Grünen und Linken, dann würde das Gini-Maß sinken. Das heißt, die Ungleichheit im Land würde verringert werden. Bei Union, FDP und AfD würde das Gini-Maß um jeweils 2,3%, bei der Union um 2,7% bei der AfD und 4,7% bei der FDP steigen und die Ungleichheit würde sich damit erhöhen. Die SZ schreibt hierzu, bei der FDP hat sowas wahrscheinlich manche erwartet, für die Union, die wie die SPD eine Volkspartei sein will, ist dieses Ergebnis schon überraschender. Soviel erstmal zur Ungleichheit und jetzt einmal die ganzen Punkte zusammengefasst. Wie sieht's aus für Geringverdiener, für die Mittelschicht, für Gutverdiener? Also, gerade durch die Pläne von Linkspartei und von der FDP wird die Mittelschicht entlastet, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die FDP allgemein besonders hohe Steuersenkungen plant. SPD und Union sind, was die Mittelschicht anbelangt, etwa gleich auf, wobei Union auch eher obere Mittelschicht und SPD eher so ein bisschen breiter verteilt. Auch die Grünen sind da ähnlich. Bei der AfD werden hier eher nur Ehepaare mit Kindern wirklich entlastet und auch da eher, so mehr die haben, desto mehr werden die entlastet. Die Gutverdiener müssen bei der Linken deutlich mehr zahlen und haben bei der Union, aber vor allem bei FDP und bei der AfD deutlich mehr Geld zur Verfügung. Geringverdiener haben dagegen mit FDP und AfD eher weniger im Portemonnaie und mit Grünen, SPD, aber vor allem mit der Linkspartei deutlich mehr Geld zur Verfügung. Das so ein bisschen zur Einschätzung. Jetzt natürlich die Frage, das Geld muss ja irgendwo herkommen, beziehungsweise das Geld fehlt dann ja irgendwo. Was kostet das Ganze? Bei SPD, Grün und BSW kommt es sogar zu geringen Mehreinnahmen, weil sich die Parteien mit den Ausgaben erstens zurückhalten und zweitens ihre Entlastungen teilweise durch Vermögenssteuern gegenfinanzieren. Bei der Linkspartei kommt sogar ein fettes Plus dabei raus, weil Millionäre und Milliardäre deutlich stärker zur Kasse gebeten werden als bei allen anderen Parteien. Bei der SPD würden etwa ein Plus von 1 Milliarde entstehen, bei BSW und Grünen etwa ein Plus von 4 Milliarden und bei der Linkspartei ganze 46 Milliarden plus im Jahr. Die Union reißt dagegen allein durch die hier vorgestellten Entlastungen ein Loch von knapp 50 Milliarden Euro in die Staatskasse. Also jetzt nur eben diese Aspekte, nicht die ganzen anderen Aspekte im Wahlprogramm, also Einkommensteuerreform, Solidaritätszuschlag abschaffen, Grundfreibetrag erhöhen. Die führen zu einem Loch von 50 Milliarden. Die Union will aber weder Steuern erhöhen, noch die Schuldenbremse lockern. Genauso wenig von der AfD und FDP, bei denen ein Finanzloch von mehr als 100 Milliarden Euro entsteht. Wie soll man das Ganze nun bewerten? Dafür schauen wir uns mal ein bisschen näher an, was gibt es für Argumente, pro, contra. Natürlich hat jede Partei irgendwie Gründe, warum sie das und das so machen wollen. Die Linkspartei hat Gründe, die FDP hat Gründe, jede Partei hat irgendwie Argumente. Ich will jetzt hier mal ein paar vorstellen, um so etwas, ja, eine ausgeglichenere Sichtweise auf das ganze Thema zu bieten. Wir fangen mal an mit dem, was die Süddeutsche Zeitung schreibt. Hinter beiden Ansätzen, dem eher konservativen und dem eher linken, verbergen sich grundverschiedene politische Philosophien. Christdemokraten, Liberale und Rechtspopulisten neigen der These zu, dass Geld bei den Bürgern prinzipiell besser aufgehoben ist als bei der Regierung, weil die Menschen damit verantwortlicher umgehen, es zielgerichteter für zukunftsträchtige Innovationen einsetzen und so das Wachstum deutlich beflügeln. Parteien links der Mitte setzen dagegen tendenziell auf einen starken, finanziell gut ausgestatteten Staat, der gesellschaftliche Ungleichheiten einebnet, den wirtschaftlichen Wandel mit Hilfe von Subventionen aktiv vorantreibt und gezielt in eine funktionierende Infrastruktur für alle investiert. Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht, sagt ZDW-Ökonom Holger Stichnoth. Die Wählerinnen und Wähler müssen vielmehr bewerten, was ihnen wichtiger ist. Jeder Euro, den der Staat an die Menschen zurückgibt, stützt die durch Inflation gebeutelten privaten Haushalte, steht aber zugleich für die Bewältigung öffentlicher Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Weiter schreibt die Süddeutsche Zeitung, Kritiker werfen den Parteien links der Mitte allerdings vor, dass die Einführung einer Vermögensteuer mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden wäre. Firmen in ihrer Existenz bedrohen, Reiche ins Ausland treiben und letztendlich Wachstum kosten würde. Umgekehrt wird den mit Rechtsparteien vorgehalten, mit überzogenen Steuersenkungen, insbesondere für Spitzenverdiener, die Ungleichheit im Land zu vergrößern und den Staat auszuhöhlen. Fazit des Ganzen ist so ein bisschen, die Kunst für die nächste Regierung wird es sein, die richtige Balance zwischen beiden Polen zu finden. Das ist ja, finde ich, allgemein ein guter Ansatz zu sagen, jede Partei hat irgendwie Ideen, die hier ganz gut sind und hier weniger gut sind. So, und wenn man sich jetzt so ein Potpourri aus allen Programmen zusammenbasteln würde, wäre das wahrscheinlich in der Tendenz die beste Lösung. Das ist auch so ein bisschen meine Meinung. Aber jetzt schauen wir uns nochmal eben ein bisschen näher an, was man da kritisieren kann. Also, links der Mitte. Jetzt erstmal die Entlastungen für Geringverdiener und für die Mittelschicht, wahrscheinlich wenig Kritik, was man da äußern kann. Die haben dann einfach mehr Geld zur Verfügung, die haben eine höhere Kaufkraft, dadurch steigt die Nachfrage, was ja aktuell eines unserer größten wirtschaftlichen Probleme sind, dass einfach die Nachfrage sehr gering ist. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass durch hohe Vermögenssteuern, jetzt bei SPD und Grüne sind die jetzt weniger hoch, aber gerade jetzt zum Beispiel bei den Vermögenssteuern von der Linkspartei, reiche Menschen sehr stark belastet werden. Nicht, dass sie das nicht aushalten könnten, aber macht die für die natürlich tendenziell das Ganze erstmal unattraktiv. Das könnte man denen vorwerfen. Der bürokratische Aufwand bei dem Ganzen würde ich jetzt bezweifeln, dass er extrem hoch ist. Da habe ich ja eben auch schon Daten angeführt, dass das handelbar wäre, beziehungsweise in Zeiten von Digitalisierung sowieso einfacher umzusetzen sind, weil wir ja sowieso bürokratisch effizienter arbeiten wollen. Meiner Meinung nach möglich. Reich ins Ausland treiben. Hier ist natürlich so, dass es auch eine Wegziehsteuer gibt und dass, wenn jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Susanne Klatten, also die ja BMW gehört, wenn die ins Ausland ziehen würde, würde die zig Milliarden auch an Wegziehsteuer quasi zahlen. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht. Und ob es Wachstum kosten würde, kann ich persönlich nicht beurteilen. Natürlich könnte man sagen, die Leute haben weniger zur Verfügung, also Reiche haben weniger zur Verfügung, das investieren die weniger, das heißt, wir haben weniger Wirtschaftswachstum. Man könnte auch einfach sagen, die hätten vielleicht ohnehin nicht investiert, wer weiß. Also es gibt mehrere Blickwinkel auf das Ganze. Tendenziell ein Argument, was man natürlich nachvollziehen kann. So, umgekehrt die Mitte-Rechtsparteien. So, mit überzogenen Steuersenkungen, insbesondere für Spitzenverdiener, die Ungleichheit im Land zu vergrößern und den Staat auszuhöhlen. Das sind natürlich Anschuldigungen, die auf der Hand liegen. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber eben diese Steuersenkungen erlauben es den Besserverdienern, das Geld zu investieren und Wirtschaftswachstum eben zu erzeugen. Man könnte auch eben sagen, das sind eben die Menschen, die auch am meisten arbeiten, am meisten Wirtschaftswachstum schaffen und es deswegen nach so einem Leistungsprinzip, wie es FDP und Union ja auch gerne anführen, auch verdient haben, mehr Geld in der Tasche zu haben. Natürlich setzt das Ganze trotzdem tendenziell, also meiner Meinung nach zumindest, ein bisschen ein falsches Signal, gerade für Geringverdiener, die merken, alles ist extrem teuer, ja, und Reiche werden immer reicher. Jetzt gab es hier gerade heute neue Zahlen rausgekommen von Oxfam, dass noch viel mehr Milliardäre dazugekommen sind. Allein in Deutschland sind letztes Jahr 7 Milliardäre dazugekommen. Also Tendenz ist schon, die Reichen werden immer reicher, die Ärmen werden immer ärmer. Das könnte natürlich das falsche Signal senden. Ob es auch zu mehr Wirtschaftswachstum führt, maybe, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Das ist einfach nur mal so ein bisschen Denkanstöße, wie man das Ganze sehen könnte. So, ist jetzt natürlich keine abschließende Beurteilung. Das werde ich in den nächsten Wochen noch mit den einzelnen Direktkandidatinnen und Kandidaten näher besprechen. Da habe ich schon einige Termine ausgemacht, also eben die Direktkandidaten und Kandidaten für Solingen, Remscheid und Wuppertal 2. Und auch mit Ökonomen möchte ich sprechen, die das Ganze natürlich ein bisschen mehr einordnen können und wir in dem ganzen Thema vielleicht noch ein bisschen weiterkommen werden. Ich bleibe dabei. Ich finde, jede Partei, mit Ausnahme mal von AfD, hat irgendwie auch gute Ideen und das ein bisschen zu kombinieren, wäre wahrscheinlich der beste Weg. Mal gucken, ich werde mir jetzt die nächsten Wochen das Ganze noch ein bisschen anschauen, noch ein bisschen weiter diskutieren und gucken, was da genau rauskommt. Und dann vielleicht am Ende, kurz vor der Bundestagswahl, ein kleines Fazit ziehen, was denn wirklich jetzt ich persönlich gelernt habe und was ich am sinnvollsten halte. Jetzt erstmal zu euch, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob auch so eine kleine Einzelfolge, wo ich mal ein Thema ein bisschen näher beleuchte, für euch interessant ist oder ob ihr sagt, nee, lieber einfach nur Interviews. Das ist irgendwie interessanter, angenehmer, als jetzt dir bei einem langen Monolog zuzuhören. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Schaut gerne auch bei Instagram oder bei TikTok vorbei, wo immer aktuelle Reels und aktuelle Themen auch ein bisschen vorgestellt werden und wir auch ein bisschen mehr noch über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien sprechen werden. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr noch Kritik, Anmerkungen oder sonstige Vorschläge habt und bewertet den Podcast gerne auch auf Spotify und Apple Podcast. Vielen Dank, bleibt nett zueinander.